ARD Sounds.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, der Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und natürlich für alle Menschen, die mit Eierstöcken und Gebärmutter geboren wurden. Und für all die, die sich für das Thema einfach interessieren. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in ARD Sounds. Wir sprechen hier alle zwei Wochen ohne Scham, ohne Tabu über die Wechseljahre, denn wir wollen euch zu Expertinnen eures eigenen Körpers machen. Ich bin Katrin Simonsen, Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell. Und meine Podcastpartnerin, das ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Und ich sage herzliches Hallo nach Hamburg zu Ihnen.
Ja, hallo Frau Simonsen, freue mich auch wieder dabei zu sein mit Ihnen.
In dieser Folge wollen wir uns anschauen, welchen Einfluss unsere Umwelt auf unsere Hormone und unsere Gesundheit hat. Es geht um diese super kleinen chemischen Partikel, die uns ständig umgeben und die wir auch über Essen, Trinken und auch Kosmetik oder einfach über die Brotbüchse aufnehmen, ohne es zu merken. Wir sprechen heute über hormonelle Disruptoren. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen und wir freuen uns sehr, dass sie sich heute Zeit nehmen konnte für uns. Das ist Frau Professor Annette Hasenburg. Sie ist Direktorin der Klinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit an der Uniklinik Mainz. Sie ist Expertin für gynäkologische Onkologie. Sie ist Leiterin der ESGO, das ist die Europäische Gesellschaft für gynäkologische Onkologie. Und sie wurde schon mehrfach vom Stern und vom Fokus zur Top-Medizinerin des Jahres gekürt. Herzlich willkommen, Annette Hasenburg.
Ja, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Und ich muss eine ganz kleine Sache korrigieren. Ich leite nicht die ganze ESCO, sondern nur die Working Group Psycho-Oncology. Aber das ist auch richtig.
Frau Hasenburg, wir haben hier ein kleines Vorgespräch geführt und da haben Sie gesagt, vor allem durch das Thema Nachhaltigkeit sind Sie zu diesen hormonellen Disruptoren gekommen. Nachhaltigkeit treibt Sie um und Sie hätten auch Ihre Klinik daraufhin ausgerichtet. Wie kommt man denn vom Thema Gynäkologie, Onkologie zur Nachhaltigkeit?
Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mir überlegt, wie hängt beides zusammen? Und wenn man in der Onkologie ist, dann denkt man natürlich, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich zum Beispiel Plastik einspare oder dass die CTs nachts nicht so lange laufen, dass wir die Zeit für die OP-Säle reduzieren. Aber dann habe ich mir gedacht, was ist eigentlich das Wichtigste, wie wir nachhaltig sein können in der Onkologie? Dann ist mir aufgefallen, Prävention ist der wichtigste Nachhaltigkeitsfaktor. Wir wissen, dass wir etwa 40%, stellen Sie sich mal vor, 40% der Krebserkrankungen vermeiden könnten, wenn wir bestimmte Lifestyle-Faktoren, die heute eigentlich fast jeder kennt, aber nicht viele befolgen, wenn wir die umsetzen würden, könnten wir 40% der Krebserkrankungen sparen. Und das wäre ein ganz großer Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Und da sprechen Sie von Bewegung, Ernährung oder wovon sprechen Sie? Wenn es da um Prävention geht.
Also das sind im Grunde genommen, ja genau, das ist körperliche Aktivität, Normalgewicht, pflanzenbasierte Kost, kein Rauchen, ne? Also Rauchen, Nikotinabosis ist mit das Schlechteste. Und jetzt dürfen wir eigentlich auch kein Alkohol mehr trinken, aber ich bin da nicht ganz so streng. Ich sage dann immer Alkohol für ganz besondere Gelegenheiten. Und was in letzter Zeit noch dazugekommen ist, da ist die Evidenz nicht so hoch, aber ich denke, sie ist auch wichtig, dass es ausreichend Schlaf. Und wenn wir uns einfach um diese ja eigentlich schönen Dinge im Leben kümmern, können wir unser Krebsrisiko richtig reduzieren. Und so ist diese Kombination Nachhaltigkeit und Onkologie.
Und wie setzt man das in der Klinik um?
In der Klinik haben wir natürlich ein paar ganz andere Maßnahmen umgesetzt. Aber zum Beispiel bei uns ist die Standardkost vegetarisch. Wir haben alle Lampen ersetzt durch LEDs. Wir versuchen, Plastik und Handschuhe einzusparen. Zum Beispiel werden bei uns vor der Operation keine Einmalgeräte geöffnet, bevor wir nicht in der Operation sind und sagen, was wir wirklich brauchen. Und dann machen wir natürlich auch viele Schulungen für Mitarbeitende, dass wir einfach schauen, wo können wir nachhaltiger sein. Also wie kommen wir zur Arbeit? Wie ist unser Lüftungskonzept? Wir nehmen, ich sagte mal, Biopapier, also recyceltes Papier. Wir schauen, dass wir Mülltrennung machen. Das sind so viele kleine Schritte, die wir auch unseren Patientinnen vorleben.
Und der Fahrstuhl wurde abgestellt.
Das ist richtig gut, dass Sie mich daran erinnern. Eigentlich darf bei mir in der Klinik, zumindest von meinen Mitarbeitern, soll keiner einen Fahrstuhl benutzen. Und da haben wir auch Schilder dran kleben, dass man möglichst keinen Fahrstuhl benutzt. Und auch in den Arztzimmern haben wir die Schilder, sind alle Lampen beispielsweise aus, sind die Computer aus. Ja.
Und wo ist dann sozusagen der Peak gewesen zu den hormonellen Disruptoren?
Es gibt die größte internationale Gesellschaft für Frauengesundheit, die FIGO. Und die hat eine Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit. Und das ist nur Nachhaltigkeit, sondern auch kümmert die sich um toxische Substanzen in der Umwelt. Und da wurde ich sozusagen, habe ich mich dafür beworben, wurde reingewählt. Und das ist eine ganz spannende Arbeitsgruppe. Und mit der haben wir einfach mal die Evidenz zusammengetragen in zwei wichtigen, wir sagen Committee Opinions, also das ist evidenzbasierte Wissenschaft, wo wir zusammengetragen haben, welchen Einfluss diese sogenannten endokrinen Disruptoren, also diese hormonellen Substanzen, die unser Hormonsystem durcheinander bringen, wie die wirken, einmal im Bereich der Geburtshilfe, aber auch im Bereich der gynäkologischen Onkologie und den anderen Frauenthemen, die uns betreffen, also beispielsweise das PCOS-Syndrom oder Endometriose oder Myome. Da gibt es überall Nachweise, dass diese Substanzen mit im Spiel sind.
Das wollen wir nachher im Verlauf des Podcasts nochmal uns genauer anschauen. Frau Schaudig, wie groß ist sozusagen dieses Thema eigentlich in Ihrem Alltag? Denken Sie, dass Gynäkologinnen und Gynäkologen das schon so auf dem Schirm haben eigentlich?
Also ich glaube, das ist noch nicht sehr verbreitet. Und es sind ja mehrere Themen. Das eine ist, was Annette Hasenburg gerade gesagt hat, dass man versucht, so wirklich praktische Dinge umzusetzen im Alltag. Also wir sammeln zum Beispiel auch das Altpapier in der Praxis, von dem unendlich viel anfällt. Und das, aber der andere Punkt, das spielt zum Beispiel bei meinen Patienten alles überhaupt gar keine Rolle. Was da eine viel größere Rolle spielt, ist, Annette, was du gesagt hast, dass ja auch ein großer Punkt zur Nachhaltigkeit die Prävention ist. Das spielt sehr große Rollen. Also wir haben zunehmend auch Frauen, die sich vegetarisch ernähren, auch welche, die sich vegan ernähren. Da gibt es dann ja schon so ein paar Probleme und das tun die natürlich schon auch aus Gründen der Prävention für ihren Körper. Auch viele, die viel Sport machen, das ist durchaus ein Thema. Und das Letzte, was natürlich auch, wo wir nachher natürlich auch noch drauf kommen werden, denke ich, ist dieses Problem von Chemikalien, die wie Hormone wirken, die überall in unserer ganzen Umwelt sind. Und ich denke, da wird Annette nachher auch nochmal drauf kommen. Das, finde ich, ist kein großes Thema bei mir in der Sprechstunde. Das wird ganz selten angesprochen, interessanterweise. Aber was am meisten vorkommt, sind ein gesunder und präventiver Lebensstil. Und mein Eindruck ist, dass es schon zunehmend Menschen gibt, die sich danach richten. Ist mein Eindruck.
Frau Hasenburg, lassen Sie uns mal auf diese hormonellen Disruptoren schauen. Kann man das eigentlich irgendwie übersetzen, Disruptoren?
Das sind Stoffe in unserer Umwelt, die die Hormone durcheinander bringen. Also, die sie unterbrechen. Die haben also unterschiedliche Wirkungen auf die Hormone, wie Frau Schaudig eben schon gesagt hat. Sie können die entweder nachmachen, also so tun, als ob sie Hormone wären und dann deren Funktion übernehmen. Oder sie blockieren sie, das gibt's auch. Oder sie bringen sie einfach durcheinander. Diese drei Möglichkeiten gibt es und das ist in dem Wort ja Disruptoren zusammengefasst, weil man gar nicht genau sagen kann, was sie jetzt machen. Sie stören einfach unser Hormonsystem.
Wenn Sie sagen, die machen die nach oder blockieren die, das heißt, es gibt an den Rezeptoren sozusagen, docken die an oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die docken an verschiedenen Stellen an. Also die können einmal an den Rezeptoren andocken, aber sie können auch ihre Wirkung noch weiter fassen. Zum Beispiel denken wir mal an die Endometriose. Die können zum Beispiel, oder das PCOS-Syndrom, das ist vielleicht noch etwas eindrücklicher. Das ist ja so ein Syndrom, das haben wir auch schon teilweise mal besprochen, wo einfach es metabolische und hormonelle Veränderungen an den Eierstöcken gibt. Da behindern die zum Beispiel die Glukoseverarbeitung und führen zu einer Insulinresistenz. Also, dass Glukose nicht mehr richtig verarbeitet werden kann. Das heißt, sie beeinflussen auch Bereiche, die so drumherum wirken. Oder sie unterdrücken die Östrogene und fördern die Gestagene oder umgekehrt. Und das ist natürlich teilweise sehr ungünstig. Oder was auch passieren kann, sie haben immunologische Wirkungen oder sie greifen die Kraftwerke unserer Zellen an, die Mitochondrien. Das ist ganz ungünstig. Die haben wir ja überall im ganzen Körper. Also die Wirkungen sind unterschiedlich, aber eben ganz besonders in den Systemen oder in den Organen, die hormonabhängig sind. Darum nennt man sie hormonelle Disruptoren, aber sie haben darüber hinaus noch ganz andere Wirkungen auf unser Immunsystem, auf unser Energiesystem, auf unser Zuckersystem. Und was sie sogar machen können, die Gene, die wir von den Eltern bekommen haben, sind ja vorgegeben. Aber sie können bestimmte Gene an- oder abschalten, sodass sie sogar, wir nennen das, epigenetischen Einfluss haben können.
Ich hatte so ein bisschen mich belesen vorher und dann hatte ich manchmal den Eindruck, ja, das sind alles so Annahmen, die man hat, aber richtig gut bewiesen ist das alles noch nicht. Wie ist da Ihr Stand?
Da darf ich ein ganz klein bisschen weiter ausholen. Also es gibt über 300.000 verschiedene Chemikalien und ungefähr 1.000, die man eben in diese Gruppe fasst. Und es ist jetzt ganz schwierig, die Wirkung einer einzelnen Substanz nachzuweisen, weil wir sind ja meistens einem Cocktail ausgesetzt. Ja, sie kriegen ja nicht nur, was weiß ich, eine Substanz und nicht die andere, sondern jeder hat ja unterschiedliche Kombinationen. Und dann ist es auch noch sehr wichtig, zu welchem Zeitpunkt im Leben man diesen Substanzen ausgesetzt ist. Also als Kinder ist es gefährlicher oder in der Schwangerschaft beispielsweise oder in so Umstellungsphasen. Und jetzt soll man herausfinden, was eine Substanz macht. Und dann macht man Bevölkerungsstudien und schaut und sagt, okay, wir messen jetzt beispielsweise diese Substanz, zum Beispiel mal BPA, wir messen die im Urin. Und dann gibt's Korrelation und dann können wir sagen, okay, bei den Frauen, bei denen jetzt zum Beispiel BPA oder PCB, das sind alles so Abkürzungen von schwierigen chemischen Substanzen, sind jetzt besonders hoch und die haben besonders hohes Risiko für Brustkrebs. Oder wir sehen bestimmte Substanzen im Urin oder im Blut und stellen dann fest, oh, die Patienten sind viel schlechter schwanger geworden und die haben viel niedrigere AMH-Werte, also Werte, die darauf hinweisen, wie gut man beispielsweise schwanger werden kann. Katrin, das kannst du noch besser erklären. Und so kann man Korrelationen herstellen und dann kann man gucken, okay, wenn diese Substanz so wirkt, nehmen wir jetzt beispielsweise mal Brustkrebs, dann ist es relativ einfach, dann nehme ich diese Substanz, schütte die auf diese Brustkrebszellen und sehe, die explodieren.
Aber trotzdem wird nicht jede Frau, bei der sie im Blut diese chemischen Stoffe feststellen, Brustkrebs bekommen, ne?
Absolut. Und wahrscheinlich werden wir irgendwas von den Substanzen bei jedem von uns feststellen. Ja, also gerade wenn wir jetzt mal an das Mikroplastik denken, Plastik wird ja überhaupt nicht mehr zersetzt. Das wird zerkleinert in Mikroplastik. Und wir sehen das jetzt beispielsweise in der Follikelflüssigkeit, im Mutterkuchen, in den Spermien, wo auch immer, sehen wir Mikroplastik. Und jede von uns wird irgendetwas davon haben. Aber wir haben natürlich die Frauen, die haben ein genetisches Risiko. Manche sind sehr sportlich, körperlich aktiv, essen pflanzenbasiert und sind schlank. Andere rauchen, trinken Alkohol und sind denselben Substanzen ausgesetzt. Wie kriegt man jetzt diese Mischung raus? Also ich glaube, dass wir durch den Lebensstil noch sehr, sehr viel beeinflussen können, wie diese Substanzen jetzt in unserem Körper wirken. Und vor allem, weil die sich ganz besonders im Fettgewebe anreichern. Je mehr Fettgewebe wir haben, darum auch die Lifestyle-Faktoren, desto mehr können die unseren Körper angreifen. Und darum ist es auch bei den Frauen unterschiedlich, weil wir sind einfach unterschiedlich.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Punkt, weil mir das immer wieder auffällt, wenn wir überhaupt über Risiken sprechen. Weil Frau Simonsen, Sie haben gerade gesagt, dass dann nicht jede Frau, die diesen Stoff in ihrem Blut hat, Brustkrebs kriegt. Das haben wir ja bei ganz vielen Sachen. Es ist ja auch immer so, dass wir diskutieren, dass wenn man lange eine Hormonersatztherapie macht oder eine Hormontherapie, dass man dann ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko hat. Das heißt aber nicht, dass alle Frauen, die Hormone nehmen, das haben, sondern nur, wenn man die gesamte Gruppe nimmt, sieht man, okay, wenn jemand jetzt 15 Jahre Hormone nimmt, dann hat er ein etwas höheres Risiko als die Frauen, die nichts nehmen. Dann haben wir aber wieder die nächste Gruppe, das wissen wir, was ein viel deutlicheres Risiko zum Beispiel für Brustkrebs macht, ist der Alkoholkonsum. Auch wenn, Annette, wie du gerade so schön gesagt hast, ab und zu ein Gläschen ist schon erlaubt. Aber wir wissen, wenn eine Frau jeden Abend 2 Glas Wein trinkt, dann hat sie ein deutlich erhöhtes Risiko für Brustkrebs. Es ist nie 100%, sondern es ist immer nur, wir sagen auch manchmal in anderen Risiken, das muss mehreres zusammenkommen, damit es fast zum Überlaufen kommt. Ja, das ist übrigens genauso mit dem Thromboserisiko. Wenn wir einen genetischen Faktor haben, der unser Blut schneller gerinnen lässt, dann haben wir ein erhöhtes Risiko für eine Thrombose. Aber es gibt Menschen, die haben diese Faktoren und die kriegen ihr ganzes Leben keine Thrombose. Und dann gibt es andere, die kriegen vielleicht mit 20 die erste Thrombose. Und das liegt dann daran, dass vielleicht eine zusätzliche genetische Komponente dabei ist oder dann vielleicht noch eine Flugreise oder sie die falschen Tabletten nehmen. Das heißt, es ist immer die Summe von Risiken, die dann insgesamt zu einem erhöhten Risiko oder einem erhöhten Ereignisbereitschaft führt. Aber selbst die Menschen, wo alles zusammenkommt, denken Sie mal an unseren früheren Bundeskanzler Schmidt, der ja selbst bei Interviews im Fernsehen geraucht hat. Trotzdem, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran er dann letztlich gestorben ist, aber er ist sehr, sehr, sehr alt geworden, trotz dieser Kettenraucherei. Und das wissen wir nun jeder, das weiß wirklich jeder, dass Menschen, dass Menschen, die rauchen, die Hälfte von denen stirbt an den Folgen ihres Rauchens, aber die andere Hälfte eben nicht. Ich glaube, das muss man bei dem Ganzen
das
sehen.
Das hast du super erklärt. Ja.
Und das ist jetzt nicht so, dass wenn wir uns diesen Risiken aussetzen, diesen Disruptoren, dass wir jetzt zwangsläufig alle was erleben. Und auch wenn man sagt, wie gut ist das eigentlich belegt? Also ich erinnere immer noch eine uralte Publikation, ich glaube, die ist aus den 40er oder 50er Jahren, wo australische Schafzüchter bemerkt haben, dass ihre Schafe, die auf einer bestimmten Weide weiden, im nächsten Jahr schlechter tragen, also weniger kleine Lämmchen auf die Welt gebracht haben. Und dann war es in dem Fall, ich meine, es war Rotklee, was auf diesem Feld wuchs, und das ist eben ein potentes Phytoöstrogen. Und das hat sozusagen disruptiert, also da ist das Wort drin, hat sozusagen gestört, dass eine Schwangerschaft zustande kam. Trotzdem kamen ein paar Babylämmchen auf die Welt, aber eben weniger. Und das ist wieder dieses, es ist nie 100%, sondern es ist immer die Summe, die was ausmacht.
Finde ich super, dass du das nochmal erklärt hast, ja.
Aber zurück zu unseren hormonellen Disruptoren, die wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Frau Hasenburg, Sie haben gesagt, über 1000 Chemikalien gibt es, die man so bezeichnet. Wir wollen mal so die bekanntesten rausgreifen und mal sagen, wo man die findet, also wo die uns umgeben sozusagen. Ich habe als erstes gefunden die Phthalate. Das sind so diese Weichmacher, ne?
Ja, das sind Weichmacher und ganz oft auch Träger für Duftstoffe. Die sind häufig in Kosmetika vorhanden. Die sind Stabilisatoren für eine Konsistenz, also in Cremes zum Beispiel. Die gibt's aber auch in Frischhaltefolie oder in Plastikbehältern beispielsweise.
Dann die PFAS. Das habe ich zumindest schon mal gehört, auch bekannt als Ewigkeitschemikalien. Wo sind die drin?
Die sind oft in der Imprägnierung von Kleidung. Das heißt zum Beispiel auch, wenn man sich Kleidung neu kauft, erstmal waschen. In beschichteten Pfannen, Lebensmittelverpackungen, zum Beispiel wenn die Pizza transportiert wird, aber auch in Kosmetikprodukten.
Auch in diesen Pizzakartons, die wie Pappe aussehen?
Ja, die sind ja innen oft nochmal so ein bisschen mit Kunststoff beschichtet. Das ist ja meistens nicht nur Pappe.
Aber einige PFAS wurden doch schon verboten eigentlich, habe ich so im Hinterkopf.
Einige wurden verboten. Genau, einige wurden verboten, aber erstens haben sie eine sehr lange Halbwertszeit und manche gibt es immer noch, es ist eine ganze Gruppe von Alkylsubstanzen.
Dann haben Sie eben schon gesagt, dieses BPA, Bisphenol A heißt das, ist häufig auch in Kunststoffen und in Getränkedosen, habe ich gelesen.
Absolut, genau, vor allem im Deckel. Also das ist oft im Deckel, in Konservendosen, in Trinkdosen, aber auch in Plastik.
Warum im Deckel?
Ja, die Deckel sind auch oft nochmal beschichtet, dass die nicht aufgehen, dass da keine Bakterien reinkommen. Also warum das genau so ist, weiß ich nicht. Aber das Bisphenol A, das hat eine ganz ausgeprägte östrogene Aktivität. Das war auch mal unter den Östrogenen gelistet. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Katrin. Das von dem sagt man auch, dass es beispielsweise die Fertilität, also die Chance, dass man schwanger wird, einschränkt, wenn man hohe BPA-Werte hat.
Und in Plastikflaschen, da gibt es ja auch immer so Warnungen, ne? Man soll nicht Wasser aus der Plastikflasche trinken.
Also wenn ich einen Tipp heute bei der Sendung geben dürfte, ist das kein Plastik mehr. Also nachdem ich mich damit beschäftigt habe, sind alle Tupperdosen rausgeflogen. Ich habe sie geliebt. Jetzt schleppe ich die schweren Glasbehälter mit, auch auf Reisen. Aber auch vor allem Trinkflaschen, wo zum Beispiel das Wasser warm werden kann oder in denen Substanzen erwärmt werden, das sollte man auf keinen Fall tun. Erwärmen in Plastik ist ganz ungünstig. Bei mir gibt es auch nur noch Sprudel aus Glasflaschen.
Und dann gibt es noch, das hat mich auch ein bisschen erschreckt, solche Stoffe in Kosmetika, Lippenstift, Creme, Haarspray. Das sind Parabene und Benzophenone.
Sie haben gut recherchiert. Stimmt. Ja, nee, das ist wirklich wahr. Das sind diese Stoffe, die drin sind und eben auch dazu dienen, die Kosmetika schön weich zu machen. Ja, wir wollen ja auch die Creme verstreichen können. Und die auch dazu dienen, dass sie die Cremes länger halten. Ich meine, man wundert sich doch manchmal, warum die Kosmetika nicht schlecht werden. Oder die setzen ja keinen Schimmel an.
Und müssen eigentlich diese Stoffe ausgewiesen werden? Wenn man jetzt auf einer Verpackung gucken würde, würde ich diese Namen dann da finden?
Die werden oft nicht ausgewiesen tatsächlich. Also manchmal schon, aber nicht immer. Aber es gibt sehr gute Apps. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kosmetika kaufe, dann nehme ich meine Apps, scanne den Barcode ein und dann sagt mir mein Barcode entweder zum Beispiel keine Schadstoffe oder hormonelle Schadstoffe. Dann gibt es auch Apps, die mir sagen, eine Gesamtbewertung der Inhaltsstoffe. Also super ist dann 100 von 100, ganz schlecht 7 von 100. Die einzelnen Inhaltsstoffe bewerten. Und was ich total gut finde, die eben auch Alternativen angeben, wo diese Substanzen nicht drin sind.
Ich würde Sie jetzt einfach mal fragen, welche Apps sind denn das, die Sie da nutzen?
Also ich persönlich nehme ToxFox und Yuka.
Und sind die kostenpflichtig oder sind die kostenfrei?
Die sind kostenfrei.
So, dann als letztes habe ich noch Dioxine gefunden. Gehört habe ich das auch schon öfter. Wo sind denn die enthalten?
Dioxine entstehen oft bei der Müllverbrennung, bei der chemischen Industrie und leider auch am häuslichen Kamin. Das habe ich schweren Herzens akzeptieren müssen. Vor allem dann, wenn man behandeltes Holz verbrennt. Und sie haben die ungünstige Eigenschaft, sich in zum Beispiel fettem Fisch, Milch oder Fleisch auch anzureichern.
So, jetzt bin ich ein bisschen deprimiert, weil weil ich habe das Gefühl, eigentlich mache ich alles falsch. Okay, aber wir gucken erstmal. Ich habe verstanden vorhin, wir nehmen diese Stoffe auf, sind mini kleine Chemikalien, die sich dann auch in meinem Körper sammeln. In welchen Organen besonders?
Also wie ich einmal schon gesagt habe, in unserem Fettgewebe und zum anderen in den Organen, die hormonabhängig sind. Also für uns Frauen ist das die Brust. Wir fragen uns ja beispielsweise auch, warum Brustkrebs zunimmt. Als ich angefangen habe zu studieren, hatte jede 10. Frau, heute jede 8. Frau Brustkrebs. Dann Eierstockkrebs und vor allem auch Krebs im Bereich der Gebärmutter. Das sind die Organe, die bei uns Frauen eben besonders hormonabhängig sind.
Auch da muss ich einfach wieder fragen, woher kommt der Nachweis, dass dann der Krebs tatsächlich durch diese hormonellen Disruptoren ausgelöst wurde oder das befördert wurde dadurch?
Also diesen Nachweis können Sie nicht erbringen. Dazu sind wir einfach viel zu komplex. Ja, weil es ist ja nicht nur diese eine Substanz, wie Frau Schaudig das gut erklärt hat, sondern das ist oft die Summe von vielen Dingen, die dann einfach dazukommen. Ja, das muss man einfach berücksichtigen. Und wir wissen das dann aus Versuchen, wenn wir sagen, okay, beispielsweise Frauen mit Brustkrebs, bei denen haben wir überproportional diese oder jene Substanz festgestellt. Und gerade für Brustkrebs kann man das eigentlich ganz gut nachweisen. Zum Beispiel diese PCBs, die sind eindeutig karzinogen für den Menschen. Und dann nimmt man diese Substanzen und gibt die eben auf Brustkrebszellen. Und wenn man sieht, dass sie besonders gut wachsen, hat man schon den zweiten Hinweis. Und wir haben natürlich auch Tierversuche. Also gerade bei verschiedenen Krebsarten kann man das ganz gut nachweisen. Und was jetzt eben auch noch dazu kommt, was ich total spannend finde, es gibt die sogenannten Cosmic Signatures. Es gibt Firmen, vor allem in den USA, die eine genetische Sequenzierung machen, aber nur von Tumoren und sich dann die Tumore angucken und dann schon sagen können, okay, wenn ich bestimmte Konstellationen finde, dann weist es darauf hin, dass die Patientinnen und Patienten zum Beispiel vermehrter UV-Strahlung ausgesetzt waren oder zum Beispiel dem Rauchen. Man, das sind die beiden, die ich jetzt kenne, aber man arbeitet dran, eben auch sogenannte Cosmic Signatures für andere Substanzen zu finden, sodass man hinterher einen Tumor, wenn man den Tumor untersucht, sagen kann, okay, also diese Frau hatte vielleicht ganz besonders viel Exposition mit der oder jener Substanz. Aber das geht jetzt noch nicht, da arbeitet man dran. Aber das wird vielleicht langfristig der Weg sein, weil jetzt ist es einfach so, bis sie die Anzahl von Lifestyle-Faktoren, die man zur Protektion einsetzt, ist einfach auch so unterschiedlich im Vergleich zu dem, was die einzelnen Leute auch dann durch die Umgebung mitbekommen.
Sie haben eben nochmal die Abkürzung PCB genannt. Was ist das, PCB?
Das sind polychlorierte Biphenyle. Das sind polychlorierte Biphenyle und die sind beispielsweise in Farben oder Hydrauliköden, die sind eher in der Industrie, aber kommen eben auch in unsere Umwelt.
Die hat man eben noch gar nicht in der Liste erwähnt, sozusagen.
Nee, stimmt. Ja, es gibt so viele. Wir können, glaube ich, gar nicht auf alle eingehen, aber die Hauptsubstanzen haben wir jetzt.
Aber kann ich die auch irgendwie wieder loswerden? Also kann ich auch irgendwie das verbessern, sozusagen, was sich in meinem Körper da angesammelt hat? Oder baut sich das mit der Zeit auch wieder ab?
Also es wird natürlich auch mit der Zeit ein bisschen weniger und die guten Nachrichten sind ja auch, dass man eben dadurch, dass man diese positiven Lifestyle-Faktoren dann auch für sich umsetzt, das körpereigene System wieder stärken kann. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Botschaften, dass wir selber sehr viel dafür tun können, dass einfach das Gesamtpaket besser wird. Wir werden die Substanzen nicht aus der Umwelt rauskriegen, wir kriegen sie nicht aus der Luft, wir kriegen sie nicht aus dem Essen, das Mikroplastik ist überall. Aber wir können natürlich viel dafür tun, dass unser Körper eine bessere Widerstandskraft gegen diese Substanzen hat. Und wir können sie reduzieren natürlich auch, weil wir gucken, dass sie jetzt nicht mehr aus Plastikflaschen trinken, vielleicht weniger häufig ihren Kamin anmachen, das Essen selber kochen, damit da nicht so viele Substanzen drin sind, die da jetzt eigentlich nicht drin sein sollten. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, was sie tun können.
Wir gehen mal so ein bisschen nochmal durch, was diese Stoffe bei uns im Frauenkörper sozusagen auslösen können. Sie haben vorhin schon mal kurz dieses PCOS beschrieben, das polyzystische Ovar-Syndrom. Darüber haben wir schon öfter im Podcast gesprochen. Das ist eine hormonelle Störung. Die Frauen haben dann nicht selten so einen Testosteronüberschuss, haben Übergewicht, dann bleibt die Periode aus, es bilden sich ganz viele Zysten an den Eierstöcken. Ja. Bisher, glaube ich, hat man wahrscheinlich gedacht, da gibt es einfach eine genetische Veranlagung dazu. Wo kommen dann diese hormonellen Disruptoren ins Spiel? An welcher Stelle?
Ich fürchte, das ist auch hier wieder eine Kombination. Also wir wissen ja, es gibt ein gewisses genetisches Risiko. Katrin, du kannst vielleicht nachher nochmal auf die anderen Ursachen eingehen. Mhm. Aber wir wissen eben auch, dass ganz speziell das BPA den Glukosemetabolismus, also die Glukoseverarbeitung in den Eierstockzellen stört und die Empfindlichkeit gegenüber Insulin runterreguliert. Und das ist ja auch ein Faktor bei dem PCOS-Syndrom, dass wir eine gewisse Insulinresistenz bekommen. Und dazu kommt, dass das BPA direkt die Androgenproduktion in den TK-Zellen, also eine besondere Art von Zellen in den Eierstöcken, stimulieren kann. Das sind zwei Dinge, die wirklich das PCOS-Syndrom unterstützen. Und ich weiß es nicht, Katrin, ob die Zahlen am PCOS-Syndrom zugenommen haben oder ob wir es früher diagnostizieren, ob die Wachsamkeit dafür einfach größer ist. Aber in meinem subjektiven Empfinden hat das zugenommen.
Naja, was wir schon wissen, dass Frauen, die zunehmen oder die PCOS-Frauen haben häufig, also zu 80% eigentlich oder 90% sind stark übergewichtig. Und es ist interessanterweise so, wenn diese Frauen abnehmen, dann verschwindet auch häufig die Erkrankung. Ist tatsächlich so. Also die kriegen plötzlich einen regelmäßigen Zyklus und so weiter. Ist nicht bei allen so. Es gibt auch schlanke PCOS-Patienten, die haben das trotzdem. Und da sieht man wieder, wie bei vielen Erkrankungen und gerade das PCOS ist für mich so ein Klassiker, dass es eben nicht so eine ganz einheitliche Definition und Struktur gibt. Aber was die alle haben, ist, oder fast alle, eine Insulinresistenz. Und jetzt können wir uns vorstellen, nachdem Menschen immer dicker werden weltweit, das ist tatsächlich so, also die Adipositas ist ja auf dem Vormarsch und dann wird es auch mehr Frauen mit einer Insulinresistenz geben und die Insulinresistenz wiederum ist ein wesentlicher Faktor des PCOS, also insofern und wenn man irgendwas zu sich nimmt, was diese Insulinresistenz begünstigt, dann ist es total vorstellbar, dass dann auch solche endokrinen Disruptoren bei der Einzelnen eine Rolle spielen können. Ich finde das total plausibel und auch da nochmal, es ist immer die Summe von Faktoren, die zusammenkommen und die vielleicht bei der einzelnen gar nichts bewirkt und bei der anderen vielleicht schon in geringen Mengen die Symptome, die sie hat oder die Erkrankung massiv verstärkt. Ich glaube, dass immer dieses Mehrfaktoren-Modell sozusagen eine Rolle spielt.
Und wissen Sie, ob die Zahlen zunehmen in den letzten Jahren?
Also wir haben für diese ganzen Erkrankungen natürlich nur bedingte Prävalenzen. Also beim PCOS geht man davon aus, dass ungefähr 10% der Frauen betroffen sind. Und wenn man sich Studien anschaut, dann schwanken die Zahlen zwischen 8% und 15%. Und es liegt sicherlich daran, dass je nachdem, welche Population man untersucht, das sich unterschiedlich darstellt. Also ich kenne keine Zahlen, die sagen, das PCOS nimmt zu. Übrigens an der Stelle, Annette, an dich nochmal eine Frage. Ich habe die letzten Statistiken vom Robert-Koch-Institut zum Mammakarzinom gesehen und war erstaunt, weil ich den Eindruck hatte, es nimmt im Moment nicht weiter zu. Nehme ich das richtig? Also in den letzten 3-4 Jahren sind die Zahlen, die Absolutzahlen in Deutschland nicht gestiegen. Habe ich das richtig wahrgenommen oder ich war ganz erstaunt, weil ich dachte, das geht jetzt irgendwie, haben wir jetzt offensichtlich
ja,
mal so einen
Ja, das habe ich auch
Punkt
so gesehen,
erreicht.
Aber man muss sich natürlich überlegen, dass wir so eine Überdiagnostik hatten, als das Mammographie-Screening angefangen hat. Und da weiß man nicht, wo das Mammographie-Screening da jetzt reinspielt, dass man einfach die Vorstufen früher entdeckt. Es ist immer so, dass das Fass irgendwo durch irgendwas überläuft. Ja, und das können manchmal endokrine Disruptoren sein beim PCOS oder eben auch was anderes. Warum bekommt die eine Frau jetzt vielleicht auch die Symptome und eine andere Frau nicht?
Auch so eine gynäkologische Erkrankung, die so gefühlt, wo wirklich mehr Frauen daran erkranken oder vielleicht stellt man es auch häufiger fest, ist die Endometriose. Auch hier wird ein Einfluss vermutet, Frau Hasenburg. Was weiß man darüber?
Das stimmt. Auch hier eben nimmt die Endometriose zu oder diagnostizieren wir sie früher oder melden sich die Frauen früher. Aber was man von den endokrinen Disruptoren sagen kann, also das sind auch oft die Pestizide, das Dioxin sind da mit im Spiel. Und man geht davon aus, dass sie die Wirkung von Östrogenen nachmachen. Also, dass die Östrogene steigen. Und das ist ja etwas, was die Zellen der Endometriose zum Wachsen bringt. Zum anderen unterstützen sie Entzündungsprozesse. Die kennen wir auch bei der Endometriose. Und sie stören noch die Gestagene. Und die sind ja die Hormone, die eigentlich auch bei Endometriose eingesetzt werden als Therapie. Und wenn man die jetzt stört, also hat man gerade so die Kombination. Die guten Hormone werden behindert und die schlechten Hormone, also Östrogene sind jetzt nicht schlecht, aber für die Endometriose unterstützen sie die eher. Und dann wirken die Substanzen eben, wie man gesagt hat, als Disruptoren und stören das körpereigene Hormonsystem. Aber man kann zum Beispiel Studien machen und das hat man auch gemacht und gesehen, dass Frauen, die eine Endometriose haben, relativ gesehen erhöhte Dioxinspiegel haben. Aber nicht alle Frauen mit Endometriose haben jetzt erhöhte Dioxinspiegel. Ja, also diese Korrelation ist einfach immer schwierig. Das sind mehr so Rückschlüsse, die man ziehen kann.
Da nochmal einhaken, wenn wir uns fragen, wie gut können wir das nachweisen und wie gut können wir Korrelationen nachweisen. Es gibt ja diese lustige Statistik, dass seit wir weniger Störche haben, gibt es weniger Babys. Das ist natürlich absurd.
Wo haben Sie die denn her?
Doch, es gibt auch dann, seit die Störche wieder zunehmen, gibt es wieder mehr Babys. Das kann man alles statistisch hochsignifikant nachweisen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir ja schon früher wussten, dass bestimmte Erkrankungen bei bestimmten Berufsgruppen häufiger fortkommen. Nehmen wir mal Blasenkrebs zum Beispiel oder Lungenkrebs. Und dann ist man ja darauf gekommen, dass das Menschen waren, die mit bestimmten, also Berufsgruppen, die mit bestimmten Schadstoffen mehr zu tun haben. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist es zum Beispiel der Blasenkrebs bei Malern und Lackierern besonders häufig, weil die mit den Stoffen, die in dem Lack und in den Farben drin sind, die erhöhen das Risiko für Blasenkrebs. Das heißt, man stellt Korrelationen her, die auffällig sind. Und dann macht man sich auf die Suche, woran könnte es liegen. Deswegen kann man aber auch nicht immer eindeutig den Nachweis führen, das kommt davon. Aber es gelingt ja dann doch häufig, zumindest mal eine kausale Verknüpfung herzustellen und sagt, aha, es muss was damit zu tun haben. Und ich denke, auf dem ähnlichen Weg sind wir jetzt mit den Disruptoren. Und ich glaube, wenn auch da muss die Politik ran, Ich glaube, nur wenn Dinge einfach verboten werden, also ich fände es zum Beispiel super, wenn Plastikflaschen verboten werden, da bin ich vollkommen bei dir, Annette, dann würde schon mal was wegfallen. Und das würde wahrscheinlich die Gesamtgesundheit der Bevölkerung günstig beeinflussen, ohne dass man das jetzt sofort messen könnte. Also, und ich denke auch nochmal, so ein super gutes Beispiel ist diese Geschichte mit dem Ozonloch. Dann hat man halt irgendwann gemerkt, dass diese Substanzen, die in Kühlschränken drin sind und in Sprühflaschen, und die hat man, dass die offensichtlich am Ozonloch was machen, und dann hat man die verboten und plötzlich ist das Ozonloch deutlich kleiner geworden oder gar nicht mehr da. Ich bin da gar kein Experte von. Ich will nur sagen, dass wenn wir bestimmte Dinge erkennen und es uns gelingen würde, die zu eliminieren oder klein zu halten, dann wäre das sicher gesund für uns. Oder? Annette, siehst du auch so, oder?
Absolut, weil wir haben ja mit den Plastiktüten schon angefangen. Ne? Also guck dir mal an, wie viele Plastiktüten wir früher verbraucht haben und wie viel wir jetzt noch nehmen. Ich nehme immer mal eine Stofftasche mit zum Einkaufen. Und ich bin jetzt gerade bei mir in der Klinik dabei, auch den Handschuhverbrauch deutlich zu reduzieren. Weil bevor wir uns die Hände desinfizieren, ziehen wir lieber zweimal ein paar Handschuhe an und schmeißen die nach einmal Gebrauch weg.
Da wir ja ein Wechseljahre-Podcast sind, würde mich natürlich auch interessieren, was weiß man denn von diesen hormonellen Disruptoren, den Einfluss auf die Wechseljahre? Kann das irgendwie zu früheren Wechseljahren führen oder kann das Wechseljahre-Beschwerden verstärken? Weiß man da irgendwas Konkretes?
Da gibt es ganz gute Kohortenstudien tatsächlich dazu, die sich das PFAS angeguckt haben oder auch so Sachen wie PCB, das hatten wir ja schon mal. Dass Frauen mit höheren Konzentrationen dieser Substanzen bis zu 2 Jahren früher in die Menopause kommen. Ich kenne aber keine Studie, die irgendetwas über vermehrte Beschwerden sagt. Und man hat dann einfach auch diese Substanzen korreliert und hat dann gesehen, okay, wo sind die Frauen? Die teilt man dann immer so Quartile ein, ja, wo man sagen kann, wenn die Substanz jetzt ganz, ganz weit oben ist, dann ist es so, dass die Frauen etwas eher in die Menopause gekommen sind. Und wenn die Substanzen ganz wenig sind, dann sind sie normal in die Menopause gekommen. Also man macht das nicht an einzelnen Werten fest, sondern man kartiert das sozusagen in Quartile, weil das ist ja auch schwierig dann festzustellen. Aber gerade was die frühere Menopause betrifft, ist es schon so, dass es Substanzen gibt, die das fördern sollen. Und dann guckt man sich natürlich auch mal vorher an, wie ist das im Bereich der Fertilität, kann man dann sagen, wie sind die Anzahl der Follikel, und für die Menopause kann man dann gucken, wie ist das AMH, das ist ja das Hormon, das dann auch darauf hinweist, dass wir irgendwann in die Menopause kommen, wenn es deutlich absinkt, so würde ich es jetzt mal erklären.
Weil die Eizellreserve immer dünner wird.
Genau,
weil die Eizellen aufgebraucht sind.
Weil Sie ja gesagt haben, dass auch in den Eierstöcken sich das sozusagen ansammelt, Eierstockkrebs, vielmal das Wort, könnte man jetzt ja auch vermuten, dass vielleicht diese Eizellreserve auch ein bisschen angegangen wird sozusagen.
Also jetzt, ja, unbedingt kann man das, weil, ja, wir haben ja, da bin ich jetzt natürlich schon ein bisschen, also wir werden ja immer gefragt, was sind Ursachen für vorzeitige Wechseljahre, und wir machen ja auch mit unserem jungen Forum von der Deutschen Menopausegesellschaft, kann ich jetzt auch gleich Annette outen, weil von ihrer Klinik ist gerade die Susanne Theis ja extrem dran beteiligt. Also wenn man nach Ursachen guckt, was sind die Ursachen, da gehört auch dazu, dass es schädigende Einflüsse, und jetzt kommen wir auch auf die Schwangerschaft, zum Beispiel während der Schwangerschaft der Mutter sein könnten, ne? Dass also in der Schwangerschaft die Mutter sich irgendwelchen Giftstoffen, vielleicht auch irgendwelchen Disruptoren ausgesetzt hat, die vielleicht gar nicht mal künstlich und chemisch sind, sondern vielleicht auch aus der Natur kommen. Also das kann ja auch sein, irgendwelche Pflanzen, Schadstoffe, und dass das die Anlage des Eizellvorrats, die in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft praktisch geschieht, dass die so gestört ist, dass quasi in der Schwangerschaft der Mutter beim weiblichen Nachkommen gestört hat, dass der Eizellvorrat angelegt wird. Und das können eben, wie gesagt, irgendwelche Giftstoffe sein, aber man kann auch da durchaus sich überlegen, dass vielleicht bestimmte auch Pflanzenstoffe da einen Einfluss hatten. Das kriegen wir natürlich niemals raus, weil wir kriegen ja nicht raus, was die Mutter für ein Problem hatte. Aber es ist schon so, dass wir auch wissen, dass Unterernährung zum Beispiel da auch einen Einfluss hat. Und damit, wenn wir jetzt weiterdenken, ist genauso gut möglich, dass endokrine, also diese hormonellen Störfaktoren auch dann im späteren Verlauf des Lebens das Aufbrauchen des Eizellvorrats beschleunigen. Ich kenne da keine guten Daten zu, aber wenn wir uns die Mechanismen überlegen, wie diese Hormondisruptoren wirken, dann ist es durchaus vorstellbar, dass das den Wechseljahrsprozess beschleunigen kann. Finde ich sehr plausibel.
Absolut. Und wenn ich Frau Theis richtig verstanden habe, wird ja der Antrag für das Register jetzt auch eingereicht. Und da werden ja auch viele verschiedene Dinge mit untersucht, zum Beispiel auch das Mikrobiom, um zu sehen, wo sind da Einflüsse, die vielleicht dazu geführt haben, dass die Eizellreserve früher aufhört.
Wir haben ja schon über das Thema Krebserkrankungen gesprochen. Sie haben das schon erwähnt, so diese Brustkrebs, Gebärmutterkrebs, Eierstockkrebs. Das ist ja so Ihr Spezialgebiet, Frau Hasenburg. Was sind da so die Gedanken, die Ihnen da durch den Kopf gehen? Wie können wir die Frauen besser schützen? Was empfehlen Sie vielleicht oder würden Sie empfehlen?
Mein Lebensziel wäre erreicht, wenn man mich nicht mehr bräuchte. Und wie gesagt, 40% der Krebserkrankten ließen sich verhindern und 20% ließen sich heilen, wenn man sie früher entdecken würde durch eine gute Vorsorge. Ich glaube, das muss eine der wichtigsten Botschaften sein, dass es durch wenige Lebensstilfaktoren, die ja eigentlich auch oft nach Freude machen, wir unser Risiko deutlich reduzieren können. Wir wissen beispielsweise bei Frauen mit Gebärmutterkrebs, dass sie ein viel, viel höheres Risiko haben, Gebärmutterkrebs zu bekommen, wenn sie adipös sind. Wir haben in der Klinik einen neuen Ausdruck dafür, den finde ich total schön, wenn sie zu plüschig sind. Das heißt also, bei plüschigen Frauen gibt es einfach gewisse Risikofaktoren. Und wir wissen auch beim Brustgewebe, dass sich im Fettgewebe bestimmte Substanzen, Dioxine, die beispielsweise Brustkrebs fördern, einfach vermehrt vorliegen. Und deshalb würde ich gerne die ganzen gesunden Frauen, würde ich denen zurufen, hey Leute, es gibt so ein paar Faktoren, bewegt euch doch, guckt nach Normalgewicht, raucht nicht und Alkohol wenig, ja. Dann könntet ihr all das vermeiden. Wisst ihr, wenn die Frauen erkrankt sind, machen die alles. Die sind so tapfer. Die gehen durch die Chemo, durch die OP, die Strahlentherapie, hinterher 10 Jahre Antihormontherapie. Die quälen sich. Und ich würde sagen, ey Leute, 40%, wir können es vermeiden. Oder eine Zahl, die mich sehr beeindruckt hat, das Wiederauftreten eines Brustkrebses können sie um 27% reduzieren durch 3 Stunden spazieren gehen. Nicht Marathon, nicht Krafttraining, nicht Joggen, sondern 3 Stunden spazieren gehen pro Woche. Ich meine, welche Substanz kann das? Ich glaube, wir können unser Leben so viel mehr in die Hand nehmen. Es ist schwierig, diese endokrinen Disruptoren zu vermeiden. Ja, ein paar Sachen haben wir angeführt. Das würde ich auch umsetzen, um unser Risiko zu reduzieren. Aber wir können auf der anderen Seite so viel tun, um unser Leben zu schützen. Und wir haben nur eins. Und das sollten wir schützen. Und das sind ja noch Dinge, die eigentlich wirklich Freude machen. Sich zu bewegen, gesund zu essen, mit anderen zusammen zu sein. Also ich meine, das sind doch Dinge, die sind wirklich schön, die machen das Leben reich.
Und eigentlich so einfach, ne? Und wir haben so große Angst vor Krebs und sagen dann, oh, ich nehme keine Hormone, weil ich habe Angst, Brustkrebs zu bekommen. Und eigentlich, oder die Lösung ist eigentlich so nah, ne?
Und da muss ich auch nochmal zu Frau Schaulich zurückkommen. Du hast eine super tolle Tabelle gemacht, die ich immer meinen Patientinnen zeige, wie das Risiko für Brustkrebs ansteigt mit Hormonersatztherapie, aber um wie viel wir es senken können durch körperliche Aktivität. Das ist viel, viel mehr. Das heißt also, ich kann mir zweimal den Luxus gönnen. Ja, so mache ich das persönlich auch, dass ich sage, dann will ich eine Hormonersatztherapie, aber dafür gucke ich, dass ich meinen Alkoholkonsum reduziere und dass ich viel körperlich unterwegs bin.
Am Ende will ich jetzt noch zu unserer Abhakliste kommen, wie wir vielleicht doch ein bisschen diese hormonellen Disruptoren aus unserem Alltag so ein bisschen entfernen. Wir haben ja schon gesagt, die Plasteflaschen, keine Plasteflaschen, also Getränke in Plasteflaschen mehr kaufen, auch nicht mehr die Plasteflaschen zum Mitnehmen, die man immer wieder neu befüllen kann.
Genau, man kann auch Edelstahl nehmen und Glas.
Genau. Dann keine Dosen mit Lebensmitteln. Lieber Glas oder gefrostet.
Genau.
Tupperdosen wegwerfen, habe ich gelernt. Also egal, ob die von Tupper sind oder Plastikdosen.
Nein, ich meine, Plastikdosen sind einfach so ein Standardbegriff wie Tempos, ja.
Und dafür lieber Glas oder Edelstahl.
Genau.
Dann habe ich so Rührschüsseln zu Hause aus Plastik, wo ich immer meinen Kuchenteig drinne mixe. Die muss ich wahrscheinlich auch ersetzen, oder?
Naja, ehrlich gesagt, die habe ich auch noch behalten, weil im Glas kleppert das immer so. Aber eigentlich sollte man Plastik vermeiden.
Ja, aber witzigerweise ist es nämlich so, dass die Profiköche zum Beispiel, und wir haben tatsächlich, und zwar nicht aus Umweltgründen, sondern weil wir es wirklich super praktisch finden, mittlerweile als Schüsseln, wenn wir irgendwas zubereiten, alles Edelstahlschüsseln. Und die sind super robust und die werden auch nicht, sehen auch nicht so irgendwann eklig schäbig aus. Und wir machen zum Beispiel, auch wenn wir irgendwas marinieren oder so, das machen wir immer in Edelstahl. Und da gibt es wirklich gute Möglichkeiten. Ob ich jetzt dadurch meine Gefahren reduziere, weiß ich nicht, aber ich hoffe es jetzt mal, dass ich
ja, bestimmt, denke ich auch.
Bestimmt, oder? Ja, ja.
Dann meine Teflonpfannen, die kann ich auch wegschmeißen.
Besser ja.
Dann haben Sie gesagt, ja, keine Plastikbehälter in die Mikrowelle?
Unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Also Plastik nicht warm werden lassen.
Okay, und meine ganze Kosmetik könnte ich mal checken, ob die viele von diesen Disruptoren enthält und ob es da irgendwie gute Alternativen gibt. Fällt Ihnen noch ein Tipp ein?
Ich war vor allem bei meinen Haarprodukten sehr überrascht, muss ich sagen. Ja. Okay, also das gibt noch so ein paar Sachen. Also Kleidung vorher waschen, bevor man sie anzieht. Dann so ganz einfache Sachen. Wenn man nach Hause kommt, Schuhe ausziehen. Unsere Mütter haben das immer gemacht. Aber da haben wir auch diesen ganzen Straßenstaub dran. Oder zum Beispiel auch zwischendurch mal nicht nur den Staub in der Wohnung rumwedeln, sondern mal die Möbel nass abwaschen. Reduziert auch die Staubkonzentration. Ja, das sind so kleine Punkte, wo man sagen kann, manche sagen auch Wasserfilter, je nachdem wie das Wasser in der Umgebung ist, da könnte man auch nochmal gucken. Und vielleicht nicht so viel Kamin.
Und in dem Staub, weil sich da praktisch diese Partikel sammeln, die meinetwegen in unserer Kleidung sind, genau, oder die wir mit reintragen in die Wohnung. Okay.
Wie gesagt, immer eine Sache, fangen Sie mit einem Punkt an. Und das innerhalb der ersten 72 Stunden, weil man weiß, nur wenn man innerhalb von 72 Stunden anfängt, dann setzt man es auch wirklich um. Also das wäre mein Tipp für heute. Suchen Sie sich eine Sache raus, schmeißen Sie Plastik weg innerhalb der nächsten 72 Stunden.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Dankeschön, Professor Annette Hasenburg, dass sie sich heute Zeit genommen hat. Und Dankeschön natürlich an Dr. Katrin Schaudig.
Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank auch. Und mir hat es viel Spaß gemacht. Ja, und Annette, toll, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank. Ja,
ja, ich fand es total spannend.
Vielleicht habt ihr euch ja gewundert, dass wir im Podcast noch vom PCOS, vom polyzystischen Ovarialsyndrom, gesprochen haben. Mittlerweile haben sich Experten und Patientenorganisationen ja darauf geeinigt, vom PMOS, vom polyendokrinen metabolischen Ovarialsyndrom zu reden, einfach um die Erkrankung besser zu beschreiben. Denn das ist nicht nur eine Krankheit, die die Eierstöcke betrifft, sondern den gesamten Stoffwechsel. Und oft kommt es eben zur Insulinresistenz. Das hat Dr. Schaudig ja im Podcast auch nochmal erklärt. Da wir diese Folge aufgezeichnet haben, haben wir die damals noch gängige Bezeichnung PCOS verwendet. Das wollte ich hier an dieser Stelle noch kurz aufklären. Und in der kommenden Folge, da ist es mal wieder Zeit für Hörerinnenfragen. Ihr wolltet wissen, welche Erfahrungen hat Katrin Schaudig mit dem neuen hormonfreien Medikament gegen Hitzewallungen mit dem Elinzanetant gemacht? Es geht nochmal um die Frage, was denn nun das steigende FSH in den Wechseljahren, also das follikelstimulierende Hormon, mit unserem ebenfalls steigenden Bauchfett zu tun hat. Und dann gab es natürlich auch wieder viele Fragen von euch rund um die Hormontherapie. Abonniert unseren Podcast, lasst gerne auch eine Bewertung da und empfehlt uns fleißig weiter an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Partnerinnen, Partner und natürlich gerne auch an eure Patientinnen. Auch diese Folge wird es wieder zum Nachlesen geben. Den Link zu den Transkripten findet ihr in den Shownotes. Und wer bis hierher durchgehalten hat, für den habe ich noch einen Hörtipp. Der verbotene Vater. Das ist eine ganz persönliche Familiengeschichte, die meine Kollegin Ann Kleinknecht auf Zeitreise schickt. An den Bodensee, kurz nach Kriegsende und mitten rein in eine verbotene Liebesgeschichte zwischen einer deutschen und einem französischen Soldaten. Eine Beziehung mit schwerwiegenden Folgen, die bis heute andauern. Folgen nicht nur für das Liebespaar, sondern auch für das Kind, das dann geboren wird, Katharina. Anns mittlerweile über 80-jährige Verwandte. Sie ist eines von mindestens 400.000 dieser illegitimen Kinder, die kurz nach dem Krieg in den Besatzungszonen in Deutschland gezeugt werden und deren Väter alliierte Soldaten sind. Verbotene Väter. Ann erzählt Katharinas Geschichte und ihre lebenslange Suche. Diesen Podcast findet ihr ebenso wie Hormongesteuert in der App von ARD Sounds und den Link findet ihr in den Shownotes.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.